Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Hier ist Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Indonesien hat das Potenzial, ein regionaler Marktführer bei Wasserstoff- und Ammoniakproduzenten zu werden. Es wird prognostiziert, dass die Zahl der inländischen Touristen während der langen Schulferien um 10-20% zunehmen wird. GIPI Bali implementiert grünes Konzept um nachhaltigen Tourismus 2025 zu begrüßen. Präsident Joko Widodo konzentriert sich auf das Pumpenprogramm angesichts der Nahrungsmitteldürre. PMI hat humanitäre Hilfe in Form von 500 Zelteinheiten für Flüchtlinge in Gaza geschickt. BPS meldet Anstieg der Indonesian Exportaktivität. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Das indonesische Koordinierungsministerium für maritime Angelegenheiten und Investitionen erklärte, dass Indonesien das Potenzial habe, auf regionaler Ebene führend bei der Produktion von Wasserstoff und Ammoniak zu werden. Bei seinen Bemühungen, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, wird davon ausgegangen, dass Indonesien einen Wettbewerbsvorteil bei der Produktion von sauberem Wasserstoff hat, der erhebliche wirtschaftliche Vorteile mit sich bringen kann. Dies teilte der stellvertretende Koordinierungsminister für maritime Souveränität und Energie des Koordinierungsministeriums für maritime Angelegenheiten und Fischerei, Jody Mahardi, am Mittwoch, den 19. Juni, auf dem internationalen Wasserstoffgipfel Indonesiens 2024 in Jakarta mit, der von Petromindo.com und On US Asia organisiert wurde. Jody fuhr fort, dass Indonesien geografisch in der Nähe von Ländern liegt, die einen hohen Bedarf an sauberem Wasserstoff haben, wie Japan, Südkorea und Singapur, die zusammen einen Wasserstoffmarkt von rund 4 Millionen Tonnen pro Jahr darstellen. Indonesien verfügt über die zweitgrößten Gasreserven im asiatisch-pazifischen Raum und das drittgrößte CO2-Speicherpotenzial in der Region für blauen Wasserstoff. Die hochrangige Beamtin im indonesischen Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft, Nia Niscaya, sagte, dass während der langen Schulferien mit einem Anstieg der Touristenbesucher um 10-20% zu rechnen sei. In einer Pressekonferenz am Mittwoch, den 19. Juni in Jakarta, erklärte Nia percaya, dass die langen Schulferien eine Erntezeit für inländische Touristen seien, in der die Schüler im Urlaub seien und die Eltern eine Auszeit nehmen könnten. Ihrer Meinung nach sind angesichts der Zunahme inländischer Touristenbesuche die Vorbereitungen erforderlich, sowohl seitens der Branchenakteure als auch seitens der Touristenattraktionmanager, um ein angenehmes Reiseerlebnis zu schaffen.
Dan diperlukan persiapan baik dari sisi pelaku industri itu dan juga
Esbedarf einer Vorbereitung sowohl seitens der Branchenakteure als auch seitens der Attraktionsmanager. Denn seien Sie vorsichtig, es wird immer an einer Stelle zu einer Ansammlung kommen. Das ist nicht einfach und muss gut gemeistert werden, denn das Tourismusgeschäft ist ein Wahrnehmungsgeschäft. Wenn Menschen einen Ort besuchen, fühlen sie sich wirklich erfahren, und wenn die Erfahrung nicht gut ist, ist das eine Katastrophe, weil die Leute über schlechte Erfahrungen berichten und nicht zurückkehren. Denn der Erfolg der Werbung liegt darin, dass die Menschen immer wieder zur Touristenattraktion kommen. Nianiscaya sagte weiter, dass das Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft während der langen Schulferien mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammengearbeitet habe, um attraktive Reisepakete und Tourismusaktionen vorzubereiten. Nia lud die Öffentlichkeit während dieser langen Schulferien auch zu Reisen in Indonesien ein und besuchte beispielsweise 5 vorrangige Reiseziele in Indonesien, nämlich den Toba See in West Sumatra, Borobudur in Central Java, Mandalika in West Nusa Tenggara, Likupang in North Sulawesi und Labuan Bajo in Ost Nusa Tenggara. Der Verband der Indonesischen Tourismusindustrie GIPI von Bali wendet ein umweltfreundliches oder grünes Konzept an, um den Trend des nachhaltigen Tourismus im Jahr 2025 zu begrüßen. Der Vorsitzende von GIPI Bali, Ida Bagus Agung Parta Adjana, sagte am Mittwoch, den 19. Juni in Denpasar, dass der Tourismustrend im Jahr 2024 nachhaltiger sein werde. Ihm zufolge beginnen mehrere Tourismusakteure auf Bali mit der Umsetzung umweltfreundlicher Konzepte, die sich an nachhaltige Trends anpassen. Einschließlich der Verwendung von Seife oder Reinigungsmitteln mit Umweltzeichen. Darüber hinaus gehören zu den Verbraucherprodukten in Hotels auch Speiseöl, die mit dem Umweltzeichen ausgezeichnet sind. Mittlerweile beginnen Tourismusakteure auf Bali auch mit der Nutzung von Erdgas oder LNG. Er erklärte, dass das nachhaltige Konzept im Einklang mit dem Thema der Tourismusförderung für Bali 2025 stehe, bei dem das Konzept der Erhaltung von Natur und Kultur im Vordergrund stehe. Das indonesische Ministerium für Tourismus und Kreativwirtschaft legt Wert auf einen Tourismus, der die blaue und grüne Wirtschaft sowie die Kreislaufwirtschaft übernimmt. Präsident Joko Widodo betonte die Bedeutung des Wassermanagements als Bewältigung der heutigen Herausforderungen des trockenen Wetters. Die indonesische Regierung schätzt durch die Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik, dass eine Reihe von Regionen in Indonesien vor der Herausforderung des trockenen Wetters stehen würde, die die Lebensmittelproduktion in Indonesien gefährdet. Nach der Überprüfung des Wasserpumpenhilfsprogramms in Karanganyar, Zentraljava, sagte der Präsident am Mittwoch, den 19. Juni, dass die Regierung versuche, die Wasserversorgung durch Pumpen in allen Provinzen Indonesiens zu erfüllen, um die Herausforderung der Dürre zu bewältigen. Präsident Joko Widodo sagte, das Pumpenprojekt beinhalte die Entnahme von Wasser aus Flüssen und Grundwasser, um die Bewässerung in der Trockenzeit zu unterstützen. Der Präsident erklärte außerdem, dass der künstliche Regen am Ende der Regenzeit maximiert werden würde, um diese Bemühungen zu unterstützen. Das indonesische Rote Kreuz PMI hat in Zusammenarbeit mit lokalen humanitären Organisationen in Palästina humanitäre Hilfe in Form von 500 Zelteinheiten für Flüchtlinge in Gaza geschickt. Das sagte der Vorsitzende des Indonesischen Roten Kreuzes, M. Yusuf Kala, am Mittwoch, den 19. Juni in Jakarta. Derzeit benötigen palästinensische Flüchtlinge Zelte als vorübergehenden Aufenthalt. In einer offiziellen Erklärung sagte Yusuf Kala, dass der Bedarf an Familienzelten neben dem Bedarf an Nahrung, Trinkwasser und Kleidung höchste Priorität habe. Er fuhr fort, PMI hoffe, dass alle Zugangstüren für humanitäre Hilfe, die nach Gaza gelangen, dauerhaft geöffnet werden. Obwohl sich die Situation in Gaza weiterhin verschlechtert, darf die humanitäre Hilfe seiner Meinung nach nicht aufhören und muss fortgesetzt werden. Der Leiter des PMI-Hauptquartiers, Arifin Muhammad Hadi, erklärte, der derzeit in der Provinz Islamiliyah ist, dass die 500 Zelte mit einem Gewicht von 40 Tonnen mit 3 Container-LKWs zur ägyptischen Grenze zu Gaza transportiert wurden. Die Familienzelte mit Unterstützung von PMI werden mit Werkzeugsätzen ausgestattet, sodass Flüchtlingsbewohner selbstständig oder mit Unterstützung des ägyptischen Roten Halbmonds oder des palästinensischen Roten Halbmonds Zelte aufbauen können. Im Juni 2024 bearbeitet PMI außerdem die Beschaffung weiterer 500 Zelteinheiten. PMI hofft, zumindest bis Ende Juni, die Zahl der für palästinensische Flüchtlinge bestimmten Zelte 1000 Einheiten erreichen wird. M. Habibullah, der stellvertretende Leiter der Abteilung für Produktionsstatistik bei der Agentur für Zentrale Statistik BPS, meldete am Mittwoch, den 19. Juni, den Anstieg des Wertes des indonesischen Exports im Mai 2024 im Vergleich zum Vormonat. In einer offiziellen Erklärung sagte er, dass der Exportwert im Mai 2024 22,33 Milliarden US-Dollar erreicht habe, was der Steigerung von 13,82% gegenüber dem Exportergebnis im April 2024 entspreche. Habibullah erklärte, dass dieser Erfolg auf den Exportwert von Öl und Gas in Höhe von 1,42 Milliarden US-Dollar gefördert werde. Es ist ein Anstieg von 5,12%. Auch die Nicht-Öl- und Gasexporte stiegen um 14,46% im Wert von 20,91 Milliarden Dollar. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.584,88 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.465,04 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 16.449,30 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 25 bis 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 75 bis 95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun diplomatische Ecke mit dem Titel Die indonesische Botschaft in Addis Abeba arbeitet mit der Harambi University zusammen, ein Tourismus- und Medienbuch herauszubringen. Vorgelesen von Dora. Die Botschaft der Republik Indonesien in Addis Abeba hat in Zusammenarbeit mit der Harambe University am Samstag, den 15. Juni, in Adama Choi Bihar über Tourismus und Medien herausgebracht. In einer Pressemitteilung, die antara am Sonntag, den 16. Juni, in Jakarta erhielt, sagte der indonesische Botschafter in Äthiopien, Al-Busra Basnur, das Buch mit dem Titel Global Connectivity and Economic Development and Media and Public Diplomacy for International Connectivity, sei eine Sammlung von Schriften mit Gedenken, Vorschlägen und Ideen von Akademikern, Journalisten, Jugendlichen und prominenten Persönlichkeiten aus Indonesien und anderen Ländern Äthiopien. Laut Botschafter Bushra ist die Veröffentlichung dieses Buches eine Form der indonesischen öffentlichen Diplomatie, die darauf abzielt, die Entwicklung einer umfassenderen Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen nichtstaatlichen Akteuren aus Indonesien und Äthiopien, insbesondere unter Schriftstellern, zu fördern. Botschafter Bushra sagte, dass die beiden Bücher bewusst globale Themen angesprochen hätten, damit sie von den Menschen in Indonesien und Äthiopien sowie der Öffentlichkeit in verschiedenen anderen Ländern gelesen wurden, damit sie die Hauptthemen von Tourismus und Medien in der globalen Entwicklung kennen würden. Auf diese Weise können die Gedenken und Ansichten indonesischer und äthiopischer Bürger zu einer Referenz für die Gemeinschaft werden. An der Buchvorstellung und Diskussion nahmen rund 150 Studierende, Akademiker, äthiopische Jugendleiter, Unternehmer, Journalisten, Mitglieder des Repräsentantenhauses und äthiopische Regierungsbeamte teil. Auf die Buchvorstellung folgte anschließend eine Diskussionsveranstaltung an der Harambe University. Seit 2000 Chanchi hat die indonesische Botschaft in Addis Abeba 10 Bücher veröffentlicht. 3 Bücher wurden von Botschafter Al-Bushra Basnur geschrieben, während die anderen 7 Bücher eine Sammlung von Schriften von Akademikern, Journalisten, Jugendlichen und anderen Fachleuten aus Indonesien und Äthiopien sind. Soweit diplomatische Ecke.
Thank you.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem historischen Ereignis am 20. Juni 1991, an dem das deutsche Parlament entschieden hat, die Hauptstadt von Bonn nach Berlin zurückzulegen. Am Anfang war Berlin nach dem Zweiten Kalten Krieg in zwei geteilt, nämlich West-Berlin und Ost-Berlin. Ost-Berlin wurde von Ostdeutschland mit der Hauptstadt Bonn beherrscht, während West-Berlin von Westdeutschland mit der Hauptstadt Berlin kontrolliert wurde. Zu dieser Zeit wurde die Berliner Mauer gebaut, um die Ost- und Westseite zu trennen. Im Jahr 1989, mit dem Ende des Kalten Kriegs, fiel schließlich die Berliner Mauer. Ein Jahr später einigte Deutschland und wurde Berlin die Hauptstadt. Die Hauptstadtverlegung von Bonn nach Berlin fand Ende 1999 statt. Wir gehen weiter zum internationalen Nystagmus-Bewusstseinstag, der ebenfalls jeden 20. Juni gefeiert wird. Nystagmus ist eine Sehstörung, die durch unkontrollierte und wiederholte Augenbewegungen gekennzeichnet ist. Nystagmus kann durch verschiedene Ursachen verursacht werden, beispielsweise durch angeborene Störungen und bestimmte Krankheiten. Der internationale Nystagmus-Bewusstseinstag ist eine Initiative des in Großbritannien ansässigen Nystagmus-Network, das als Wohltätigkeitsorganisation fungiert. Das Ziel des Gedenkens an den Tag des Nystagmus besteht darin, das öffentliche, berufliche und ärztliche Bewusstsein zu schärfen, damit eine frühzeitige Erkennung durchgeführt werden kann. Darüber hinaus wird der Nystagmus-Tag begangen, indem Gelder für Forschungsaktivitäten und Unterstützung für Menschen mit Nystagmus gesammelt werden. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Welttag der Flüchtlinge. Der Welttag der Flüchtlinge ist ein internationaler Tag, der von den Vereinten Nationen festgesetzt wurde, um die Flüchtlinge auf der ganzen Welt zu achten. Der Welttag der Flüchtlinge wurde zum ersten Mal am 20. Juni 2001 ins Leben gerufen, um den 50. Jahrestag der Konvention 1951 über den Status der Flüchtlinge zu begehen. Am Anfang war dieser Gedenktag als Afrikanischer Flüchtlingstag bekannt, bevor die UN-Generalversammlung diesen Tag offiziell zu einem internationalen Tag im Dezember 2000 festlegte. Dieser Gedenktag soll Asylbewerbern und Flüchtlingen eine wichtige Gelegenheit bieten, von der Gesellschaft, in der sie leben, gesehen, gehört und geschätzt zu werden. Liebe Zuhörer, das war Vergangenheit und Gegenwart.
Yang mampu mengertiku, menjadikan diriku yang lebih baik. Aku menyayangi kamu, kamu selalu setia menemani diriku. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Dulu kita saling menyakiti dan hampir menyerah, tapi kini kita ada untuk saling menyempurnakan. Ku berdoa untuk bisa hidup dan menua bersamamu. Oh, hidup dan menua bersamamu.
Menua bersamamu, semoga saja.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, unser Indonesien behandelt heute das Thema: Laut dem indonesischen Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft müssen verschiedene Faktoren bei der Umweltsanierung berücksichtigt werden. Die indonesische Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya Bakar, empfing am Montag, den 10. Juni 2024, die Delegation der Vereinigten Arabischen Emiraten, VAE, im Mangala Wanabakti Gebäude in Jakarta. Die VAE-Delegation wurde von Frau Shaima Al-Hepsi, stellvertretende Missionsleiterin der VAE-Botschaft in Jakarta, geleitet. Bei diesem Besuch wurde das Potenzial für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Forstwirtschaft, Natur und Klima erörtert. Um die Strategie für Netto-Kohlenstoffsenke für Forstwirtschaft und andere Landnutzung Volu Indonesiens 2030 zu unterstützen. Über einen von Jakarta aus überwachten Instagram-Account schrieb Minister Siti Nurbaya, dass Indonesien und die VAE gute Beziehungen aufgebaut haben und das Potenzial für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Forstwirtschaft, Natur und Klima weiter erhöht. Um die Strategie für Netto-Kohlenstoffsenke für Forstwirtschaft und andere Landnutzung Volu Indonesiens 2030 zu unterstützen. Laut Ministerin Siti Nurbaya haben Indonesien und die VAE am 14. November 2022 ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um die bilaterale Zusammenarbeit sowie regionale und multilaterale Initiativen im Bereich Umwelt- und Klimawandel zu fördern. Bei der COP27 Klimakonferenz 2022 in Sharm el-Sheikh kündigte die VAE-Ministerin für Klimawandel und Umwelt, Mariam binti Muhammad Al-Mheiri, den Start der Mangroven-Allianz für Klima, MAC, unter der Leitung von VAE und Indonesien an. Darüber hinaus wurde Mangroven-Durchbruch, Mangrove-Breakthrough, nach dem UN-COP28-Gipfeltreffen ins Leben gerufen. Diese Initiative soll dazu beitragen, bis zum Jahr 2030 weltweit mehr als 15 Millionen Hektar Mangroven zu schützen. Laut Ministerin Siti Nurbaya wurde Indonesien zu dem Treffen eingeladen, weil Mangroven ein großes Potenzial haben und Indonesien als MACCO-Vorsitzender gemeinsam mit den Vereinigten Arabischen Emiraten war. Laut Ministerin Siti Nurbaya vertreten di MAC und der Mangroven Durchbruch einen bedeutenden Schritt, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, die Natur zu schützen und einen integrierten Ansatz zur Erhaltung und Wiederherstellung von Mangroven zur Verfügung zu stellen, an dem verschiedene Parteien, wie unter anderem die Regierung und Nichtregierungsorganisationen, Finanzinstitut und lokale Gemeinschaften teilnehmen. Nach dem Treffen besuchte die VAE-Delegation auch den Standort der Gärtnerei Rumpin im Bezirk Bogor, Westjava. Dieser Besuch dient dazu, die Umsetzung der Wald- und Landsanierungsmaßnahmen vor Ort zu sehen und mit lokalen Interessenvertretern zu diskutieren. Das Ministerium für Umwelt und Forstwirtschaft hofft, dass dieser Besuch die Partnerschaft zwischen Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten stärken und den wirksameren und nachhaltigeren Naturschutz in der Zukunft fördern kann. Das war unser Indonesien.
Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya. Hawamu percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Voice of Indonesia der Überseedienst von Radio Republik Indonesia präsentiert Sendungen in neun Sprachdiensten: Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Japanisch und Indonesisch. Diese Sendung wird über die Kurzwelle 3325 kHz, 4755 kHz und Livestreaming auf www.voinews.id und RRI Digital ausgestrahlt. Wir präsentieren Ihnen verschiedene Programme wie Wunderbares Indonesien, Dies und Das, Lass uns Indonesisch sprechen, Musikregenbogen sowie Nachrichten und Informationen über Indonesien und Ausland. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt.
Im heutigen Programm Wunderbares Indonesien will ich Sie dazu einladen, nach Zentral Lombok, West Nusa Tenggara zu reisen, das grüne Touristendorf Bile Bante näher kennenzulernen. Liebe Zuhörer, am 21. Mai 2025 wurde das grüne Touristendorf Bile Bante in Zentral Lombok, West Nusa Tenggara als Hauptstandort für den Welttag des Buches 2025 gewählt. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf den Pancingan-Markt mit einer Buchbesprechungsveranstaltung. Das grüne Touristendorf Bile Bante ist eines der Touristenziele in Zentral Lombok. Das Dorf Bile Bante bietet natürliche Schönheit und typische ländliche Natur. Dieses Dorf liegt 15,6 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und kann in etwa 26 Minuten mit einem Auto erreicht werden. Liebe Zuhörer, wenn Sie im Dorf Bile Bante ankommen, ist es Zeit für Sie, das Dorf mit dem Fahrrad oder Geländefahrzeug zu erkunden. Sie können die kühle Dorfatmosphäre spüren, während Sie mit dem Fahrrad in die Pedale treten. Beginnend in Wohngebieten, Flussufern, Reisfeldern, Gemüse- und Obstgärten, der Limebrücke und dem ältesten Tempel in Zentral Lombok, nämlich dem Lingkar Kelut Tempel. Wenn Sie Glück haben, können Sie auch beim Reisanbau und Herstellung eines typischen lokalen Hutes namens Kekere zu schauen. Auf den fruchtbaren Land des Bile Bante Dorfes wachsen verschiedene Kräuterpflanzen, die sehr gut für die Gesundheit sind. Sie können bei der Bepflanzung und Vermehrung von Kräutergärten durch Dorfjugendliche zu sehen. Später erfahren Sie mehr über die Gesundheit dieser Kräuterpflanze. Einzigartig ist der Algenanbau auf den Reisfeldern des Dorfes Bile Bante. Die Ergebnisse der Algenernte werden als Rohstoff für die Herstellung von Pfannkuchen verwendet. Probieren Sie unbedingt den Algenpfannkuchen aus dem Dorf Bile Bante. Die Besucher, wer gerne angelt, kann den Fischerei besuchen. Dort können Sie im bereitgestellten Teich angeln und das Besondere ist, dass die Ergebnisse des Fischfangs direkt in fischbasierte kulinarische Köstlichkeiten verarbeitet werden können. Wer gerne kocht, kann an der Kochkurs-Tour teilnehmen. Sie können versuchen, Kräutermedizin, Moringa, Blattgemüse und gebratenes Hühnchen zuzubereiten und Pelicia im Stil der Touristenstadt Bile Bante zuzubereiten. Die Atmosphäre des Kochkurses war recht angenehm, umgeben von Plantagen rund um den Pancingan Markt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien mit dem Thema Grünes Touristendorf Bile Bante. Auf Wiederhören!
Tapi mengapa kita selalu jatah hati tak sanggup melupa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesian für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir von dem Balinesischen Kunstfestival 2024. Liebe Zuhörer, das 46. Balinesische Kunstfestival im Jahr 2024 wurde am 15. Juni in Denpasar eröffnet. Dieses Festival ist die größte Kunstveranstaltung auf Bali und zielt darauf ab, die Künste der Insel Bali zu bewahren, zu entwickeln und zu fördern. Die Eröffnung des Balinesischen Kunstfestival 2024 stand im Zeichen des Kulturkampfes durch die stellvertretende Ministerin für Tourismus und Kreativwirtschaft Angela, die Ministerin für Stärkung und Schutz von Frauen und Kindern Igusti Ayu Bintang Darmawati und den stellvertretenden Gouverneur von Bali Mahendra Jaya. Nach ihrer Teilnahme an der Eröffnungszeremonie des Balinesischen Kunstfestival 2024 sagte die stellvertretende Ministerin für Tourismus und Kreativwirtschaft Angela, dass diese jährliche Veranstaltung, die seit 1979 stattfindet, ein wirksames Mittel zur Förderung des Bali-Tourismus durch Kunst und Kultur sei. Sie hofft auch, dass diese Veranstaltung Touristenbesucher anlocken kann, sodass sie die Zielerreichung für ausländische und inländische Touristen in diesem Jahr fördern kann. Liebe Zuhörer, wie in den Vorjahren war die Eröffnung des Balinesischen Kunstfestivals mit Pet Aya gefüllt, das mit der Gamelan-Attraktion, der Adi Merdanga Prozession und der Aufführung des Siva Nataraja Tanzes als Symbol des Balinesischen Kunstfestivals von Isi Denpasar begann. Erst dann folgten Kulturparaden aus 9 Bezirken und Städten in ganz Bali. Diese Parade veranschaulicht das vielfältige Potenzial und den Enthusiasmus des balinesischen Volkes bei der Unterstützung der Stärkung und Weiterentwicklung der balinesischen Kultur. Nach der Eröffnungszeremonie wird die nächste balinesische Kunstwoche im Park Wardi Budaya oder im Kunstzentrum von Denpasar stattfinden. Liebe Zuhörer, das Balinesische Kunstfestival 2024 findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2024 statt und umfasst mehr als 13.000 Künstler aus 285 Kunstinstitutionen wie Ateliers, Stiftungen und Dörfern auf Bali. Das Balinesische Kunstfestival, das dieses Jahr das Thema Jana Kerti Paramguna Wirakrama Track wird 2024 in die Top 10 der Indonesian Charisma Event des Ministeriums für Tourismus und Kreativwirtschaft aufgenommen. Neben dem Bali Wardi Budaya Park fand das Balinesische Kunstfestival 2024 auch rund um das Volkskampfdenkmal Bali Wajra Sandi statt. Während des Implementierungsmonats wird das Balinesische Kunstfestival auch mit einer Reihe von Hauptmaterialien gefüllt, darunter Reka Sadana oder Aufführung, Putusawa oder Parade, Wimbakara oder Wettbewerbe, Kandarupa oder Ausstellungen, Krialoka oder Workshop, Widya Tula oder Seminare und Adi Sewaka Nugraha oder Künstler Dienst Preis. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Dies und Das. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Auf Wiederhören!
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, aus Indonesian für die Welt, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Diesmal spielen wir für Sie ein Lied von der Band Bragi. Bragi ist eine Musikgruppe, die von den Gebrüdern Unchar Renaldi Hutomo Wahab als Vokalist, Randy Krishna als Bassist und Reza Aryo Bima als Trommelspieler initiiert wurde. Zwei andere Mitglieder waren Erwin Indrawan als Gitarist und John Sebastian der die Harmonika spielte. Der Name Bragi wurde auf Vorschlag von Echa Gewalt, nachdem sie lange darum gekämpft hatten, einen passenden Namen für ihre Musikgruppe zu finden. Im Jahr 1997 veröffentlichte Bragi sein erstes Album mit dem Titel Janji, Die Versprechung. Dieses Album besteht aus 9 Liedern und enthält das Lied Janji, Die Versprechung als Flaggschiff. Und das Lied Janji erzählt die Geschichte von J. Mandem, der seine Fehler in der Vergangenheit bereut. Jetzt versucht sie zu überzeugen und verspricht, dass keinen Fehler machen wird und verspricht, für immer an der Seite seiner Geliebte zu sein. Liebe Musikfreunde, hier ist die Brand Bragi mit dem Lied Janji, Die Versprechung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Sesal datang lagi bila kau ungkit salahku yang dulu. Semua yang kini ku lakukan masih datangkan rasa ragu di hatimu. Yang kini ku rasakan selalu ingin ku berikan semua kepadamu. Apa yang harus ku buat lagi untuk beri arti tulusnya cinta. Selalu bersama dirimu, percaya. Cintaku kepadamu.
Voice of Indonesia.